SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Leute mit Matthias Schlicht, evangelischer Pastor aus Buxtehude, Kirchenkabarettist und Buchautor. Er hat ein Buch über seinen Alltag als Pastor geschrieben: Christentum mitten im Leben. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Nenne ich Sie jetzt eigentlich Pastor Schlicht oder Pfarrer Schlicht?
Das hängt davon ab, wo Sie mich ansprechen. Wenn Sie mich in Norddeutschland ansprechen, dann sagen Sie Pastor. Aha. Oder plattdeutsch Herr Pastor. Und wenn Sie im Süddeutschen sind, dann sagen Sie der Pfarrer, Herr Pfarrer Schlicht.
Nun hat ja Martin Luther heute, vor 500 Jahren mit seinen 95 Thesen, die Reformation eingeleitet, die Spaltung der Kirche. Und er hat ja unser ganzes Denken im Grunde genommen verändert, also hat die Welt und das Denken verändert. Wie konnte das ein Mann damals ganz alleine schaffen?
Zunächst einmal hat er diesen Brief geschrieben mit den 95 Thesen, dass er dieses Ablasswesen nicht mehr haben will. Dass Menschen einfach glauben, sie können Gott die Liebe abkaufen wie einem Händler ein Kilo Äpfel. Mhm. Sondern Gott verschenkt das. Und wenn das umsonst ist, dann bedeutet das was völlig anderes. Es fällt nämlich die ganze kirchliche Hierarchie raus. Das ist für uns Kirchenleute bis heute, auch bei den Evangelischen, manchmal schwer zu denken. Mhm. Du bist mit Gott reichsunmittelbar. Da ist keine Zwischeninstanz. Und das ist natürlich irre gewesen und für die damalige Zeit auch ein Freiheitsbewusstsein, das sich damit ausgesprochen hat. Luther vor dem Reichstag in Worms hat dem Kaiser quasi düpiert, indem er gesagt hat, ich muss hier irgendwas beweisen. Du musst mich widerlegen aufgrund der Bibel und die kann jeder einfache Mensch nachlesen. Und deshalb musst du mir zeigen, dass ich falsch liege. Also die Freiheit des Menschen, gebunden ans Gewissen, gebunden an die Bibel, das ist einfach, ich sag das mal so, irre gewesen, was da Luther gemacht hat. Und das hat viele, viele Menschen damals innerlich so unglaublich aufgewühlt, als wenn die Beatles und die Rolling Stones zusammen ein Konzert machen. Das hat die so, das war der Zeitgeist. Jetzt war es dran. Und dann haben sie es durchgezogen und Luther eben nicht alleine. Was man nicht vergessen darf, ist, dass eben die Möglichkeit des Buchdrucks von Luther, das ist, als wenn wir heute Kopie, Fax, SMS und WhatsApp erfinden, alles auf einmal, alle Menschen auf einmal konnten online, würden wir heute sagen, auf einmal verstehen, was Luther meint. Und das war toll.
Und vor allem, er hat auch die Sprache der Leute gesprochen, ne?
Ja, also erstmal die Bibel ins Deutsche übersetzen. Latein konnte keiner lesen. Aber der zweite Schritt war dann, es reicht nicht, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Wir brauchen Schulen. Wir brauchen Volksschulen. Melanchthon, der große Erzieher Deutschlands, hat dann gesagt, lieber Luther, schick, dass du die Bibel ins Deutsche übersetzt, aber jedes Kind muss auch lesen können. Und das heißt, wir haben also eine ganz große Bildungsoffensive, die auch von der Reformation ausgegangen ist.
Was meinen Sie, wie würde unsere Welt heute aussehen, hätte es Martin Luther damals mit seinen 95 Thesen nicht gegeben?
Also wir hätten die Welt wahrscheinlich so, wie sie jetzt ist. Allerdings wären manche Dinge verspätet gekommen. Martin Luther, der sich berufen hat auf das Gewissen und er lässt sich von keiner Autorität reinreden gegen sein Gewissen. Das ist eine Tür, die er aufgemacht hat und am Ende dieser Tür sieht man einen langen Tunnel und am Ende des Tunnels steht Immanuel Kant mit der deutschen Aufklärung. So, also er hat eine Tür aufgemacht, dass wir eine Aufklärung gefunden haben, die selbst dazu geführt hat, die Kirche und den Glauben völlig in Frage zu stellen. Auch diese Freiheit muss ein Mensch haben. Und Luther ist derjenige in der deutschen Geistesgeschichte gewesen, der meines Erachtens, der Humanismus war davor, der hat auch schon viel geleistet, aber Luther hat die Tür quasi wie ein Promi aufgestoßen und dann gibt's kein Zurück mehr. Und wir erleben viele Religionen auf dieser Welt, die noch vor der Aufklärung stehen. Das, was Luther ermöglicht hat, die Freiheit des Christenmenschen, die Freiheit zu denken und auch die Freiheit, sich gegen die Religion zu stellen, das hat Luther ermöglicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Schlicht, Sie arbeiten seit 16 Jahren als Pfarrer für die Evangelisch-Lutherische Kirche Hannovers. Warum wollten Sie unbedingt diesen Beruf ergreifen?
Der Anfang, der war ganz schwierig. Ich bin ein plattdeutscher Junge aus dem norddeutschen Lande. Plattdeutsch mein ersten Sprock. Ich weiß nicht, ob Sie das versteht, da in SWR, ich weiß das nicht. Und dann selbstverständlich kam ich zum Konfirmandenunterricht und der Konfirmandenunterricht war grottengrausam schlecht.
Was war denn daran so schlecht?
Auswendig lernen. Mhm. Auswendig lernen, ohne Sinn und Verstand, ohne irgendwas zu begreifen. Mein bester Freund, der damals neben mir war, war in der Sonderschule. Der konnte super Fußball spielen, aber auswendig lernen konnte er nicht. Und der Pastor hat jedes Mal diesen als ersten rangenommen.
Ach,
und da habe ich mitgelitten. Und ich habe bei meiner Konfirmation, weiß ich noch bis heute, gesagt, mich siehst du höchstens zu meiner Hochzeit wieder. Ich war fertig mit der ganzen Geschichte. Aber ich hatte noch einen anderen Freund und der sagte, du, wir haben auch noch einen anderen Pastor und der macht das irgendwie ganz schick und schön. Und mit dem konnte man über alles reden. Außerdem haben wir Nudeln miteinander gekocht und er hat mir Kniffel beigebracht und solche Dinge. Und das fand ich total toll und beeindruckend und lernte über diese persönliche Bekanntschaft kennen. Mensch, so ein Pastor, was macht der alles? Der hat mit Kindern zu tun, mit Jugendlichen zu tun, er hat mit Paaren zu tun, die sich trauen und mit Alten und wenn die sterben. Das heißt, ein Beruf, der immer nur mit Menschen arbeitet. Immer mit Menschen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre eine Sache, weil als plattdütschen Jungen habe ich immer gesagt, das ist doch richtig schön, wenn man immer mit Leuten zu tun hat. Und so kam dann die Entscheidung, Pastor zu werden.
Nach dem Theologiestudium ging es ja dann ins praktische Leben als Vikar und jeder Vikar muss ja ein Praktikum machen. Und Sie haben sich dann ausgesucht, Ihr Praktikum bei der Polizei in St. Pauli auf der Davidwache zu machen. Was haben Sie sich davon erhofft?
Also erstmal habe ich in Hamburg studiert und mein Freund Freimuth wohnte am Pinnersberg und dann ging ich als Blümchen vom Lande immer von der S-Bahn-Station Reeperbahn zu ihm und die Mädels vom Gewerbe sagten immer, hallo Süße, hast du mal ein bisschen Zeit? Nee. So, und ein paar Wochen später wussten sie, der gehört irgendwie dazu, dann haben sie mich nicht mehr angesprochen und abends waren wir im Silbersack, das ist also eine Kneipe gewesen, wo wir Astra aus der Flasche tranken und dann kamen die Mädchen und stellten sich zu uns und das waren so liebenswürdige Menschen, dass man überhaupt gar nicht gemerkt hat, was sie machen. Nur, dass sie auf einmal sagten, oh, ich glaube, ich muss mal wieder zur Arbeit. Nee. Prostitution ist kein Kindergarten und kein Ponyhof. Da wird großes Geld verdient, aber die Mädchen kriegen nichts davon ab. Und was ihnen an Leib und Seele angetan wird, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und deshalb dachte ich, ich möchte das einmal kennenlernen, quasi nicht von vorne, wenn man rübergeht, sondern von hinten. Und habe mich deshalb bei der Davidwache angemeldet. Das musste mit extra Genehmigung gemacht werden. Pastor mit den meisten Bordellbesuchen hat es noch nie gegeben. Und deshalb war ich dann bei der Davidwache. Und ich habe viel gelernt.
Was haben Sie gelernt?
Also erstmal habe ich viel gelernt, wie viel Menschlichkeit dort ist. Ich habe gelernt, wie die Polizisten und Polizistinnen so fair und ordentlich mit den Leuten vom Gewerbe umgegangen sind. Und was mir das Herz geöffnet hat, das war ein Einsatz gewesen im Bordell Schlüpferstürmer. Da musste nachts ein Einsatz sein. Mich haben die mitgenommen. Ich war natürlich in Zivil. Es gab da richtig Randale und die beiden Polizisten, die mir vorangingen, haben mich in die Küche geschubst. Und in der Küche saß ich auf einmal umgeben von vier Damen, die nur einen Hauch von Höschen anhatten und dann versuchten, zu ergründen, warum ich als Kommissar, ich war ja zivil, nun bei Ihnen sitze. Dann kam aber raus, dass ich gar kein Kommissar bin und dann fragten sie, was machst du denn? Und dann sagte ich, ja, ich bin Pastor. Und so, und dann schrien die alle, ein Himmelskomiker. So, und lachten. Und dann kam eine junge Dame, meine Oma hat immer mit mir so schön gebetet. Kannst du mir das Gebet mal aufschreiben? Und dann habe ich das Gebet aufgeschrieben. Sie meinte, das Vaterunser. Und das habe ich ihr hinten auf eine Menükarte geschrieben. Menükarte, da waren die Mädchen drin abgebildet mit ihren Dienstleistungen. Und dann schrieb ich das denn auf und sagte, können Sie das auch lesen? Und dann las sie das vor. Und ob Sie es glauben oder nicht, alle Damen haben mitgebetet in dem Moment. Und ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd.
Wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt?
In dem Moment habe ich wirklich das Gefühl, also in der Ecke steht jetzt Jesus oder der Herrgott selbst in der Ecke und hebt den Daumen und sagt, genau so. Das Leben läuft da, wo das Leben ist.
Ja.
Und Menschen lieben und Menschen leben und Menschen müssen ihr Leben gestalten. Und manchmal ist es ganz bescheuert, wie es läuft. Aber da war auf einmal nur noch Herz, da war nur noch Glaube. Und dann verabschiedeten wir und sie hat mir versprochen, wenn sie mal ein kleines Mädchen hat, dann will sie mit ihrem Mädchen immer dieses Gebet sprechen, das Vaterunser. Und das ist jetzt über 20 Jahre her. Und wenn ich am Sonntag wieder in der Kirche stehe und das Vaterunser bete, dann denke ich an Lucy, die Prostituierte. Und ich denke, ihr Versprechen hat sie bestimmt gehalten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie von der Kanzel auf die Bühne gegangen sind?
Ich kann Ihnen wirklich sagen, was Sie als Pastor so alles erleben. Sie glauben es nicht. Ja, also Gottes Bodenpersonal, wenn die anfangen zu erzählen, du lieber Herr Gesangverein. Ja. Und da gibt es viele, viele, viele Szenen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon als Student anfing, bei langweiligen Theologievorlesungen mir kleine Kabarettstücke auszudenken, um meine Professoren etwas zu veräppeln oder nachzumachen und zu tun und zu tun. Und das hat sich dann irgendwie ein bisschen rumgesprochen und so sind so erste Szenen entstanden, die ich im Freundeskreis und bei anderen vorgestellt habe. Dann kam der Tag aller Tage. Damals war ich schon Studiendirektor im Kloster Loccum. Mich erreichte ein Anruf von der damaligen Bischöfin Frau Käßmann. Sie sei gleich gegenüber. In der Akademie Loccum hätten sie eine kleine Tagung für den Kirchentag in Hannover und der ganz weltberühmte Pianist ist krank geworden, aber sie habe gehört, ich hätte doch so ein paar lustige Stücke, sie braucht irgendwas Kulturelles, können Sie kommen. Also ich, Gitarre unter den Arm, bin rübergegangen. Der erste, der mir entgegenkam, war Ulrich Wickert. Der nächste war Wolf von Lojewski. Ich habe gesagt, ja prima, was passiert denn jetzt noch? Also die Bude war voll bis unters Dach und ich habe eben meine Kabarettstücke gemacht. Also die kleinen, ganz privatim eigentlich. 120 Leute, es war 15 Minuten verabredet. Nach 1,5 Stunden bekam ich von der Bischöfin den ersten öffentlichen Kuss einer Bischöfin auf einer Bühne, weil sie so glücklich war und alle waren so glücklich und alle sagten, dieser Mann muss jetzt beim Kirchentag in Hannover auch auf die Bühne, den brauchen wir. Und der Rest ist Geschichte.
Ihr aktuelles Programm heißt der Glaubenspfeffer, dazu gibt es ja auch ein Buch. Gab es denn irgendwann schon mal Ärger mit dem Kirchenvorstand?
Nein. Also der Kirchenvorstand selbst bei mir in Buxtehude, der weiß ja, wer ich bin und wie ich bin. Und die mögen das auch. Wir mögen eine direkte Rede und können das gut miteinander verbinden. Denn so heißt es auch schon in der Bibel, du sollst mit den Fröhlichen lachen und mit den Traurigen sollst du traurig sein. Mhm. Also und wenn ich eine Trauerfeier habe, dann können die Leute das dechiffrieren und wissen, dass es jetzt unser Pastor schlicht. Eigentlich ist der ganz lustig, aber heute ist nun Oma gestorben oder Mutter ist gestorben und dann ist das jetzt was anderes. Mhm. Ich rede allerdings genauso deutlich, wie ich auch im Kabarett deutlich rede. Mhm. Nur dann ist es eine andere Geschichte. Dann ist es lustig, das können die Leute aber erkennen und auch umsetzen und sagen, ja, so ist er, gehört dazu.
Seit 12 Jahren gehen Sie ja als Kirchenkabarettist auf die Bühne, aber jetzt soll ja Schluss sein damit. Zum Jahr 2018 soll es keine Bühnenauftritte mehr geben. Warum denn nicht?
Gibt zwei Gründe. Zum einen schreibe ich in letzter Zeit lieber Aufsätze bzw. Bücher und das zweite, das gebe ich ganz ehrlich zu, ich werde nicht jünger.
Haben Sie das Gefühl, da ist was auf der Strecke geblieben?
Nein, das nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich zu einem Auftritt fahre, dauert das nach von Buxtehude nach Osnabrück 3 Stunden hin, 3 Stunden wieder zurück, 3 Stunden Auftritt. Dann komme ich nachts um 1 wieder. Meine Frau liegt schon im Bett und schläft. Mein Golden Retriever Sam liegt auch schon im Bett und schläft. Und am nächsten Tag habe ich dann auch wieder Taufen und Hochzeiten. Und ich merke einfach, und ich habe keine Angst mehr, das zu sagen, ich werde älter. Mhm. Mit 56 darf ich auch mal sagen, ich merke, ich wuppe das nicht mehr so wie früher. Mhm. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder bügel ich das über und mache weiter wie immer, nach dem Motto, du bist doch noch so jung wie mit 20. Oder ich sage einfach, hey Matthias, du hast nur ein Leben, das predigst du jedem Menschen. Mhm. Predige dir das doch auch mal. Und dann bedeutet das, achte auf dich und komm einfach ein wenig runter.
Gab es denn dafür einen bestimmten Auslöser? Um die Entscheidung zu treffen?
Um die Entscheidung zu treffen, gab es einen bestimmten Auslöser. Ich bin in 2. Ehe verheiratet mit meiner ersten Frau und der Mutter meiner 3 Kinder. War ich 20 Jahre zusammen und sie ist ganz plötzlich unerwartet mit 52 Jahren gestorben. Am Mittwoch kam sie ins Krankenhaus, weil es ihr nicht gut ging und am Freitag war sie tot. Meine Kinder konnten noch da sein. Und wenn sie das in ihrem in ihrem eigenen engsten Umkreis erleben, fragen sie sich, Matthias, was möchtest du eigentlich mit deinem Leben noch machen? Hm. Und das heißt, achte mehr auf dich. Und anderen predigen ist immer easy, aber das selbst zu beherzigen, bedarf es manchmal eines Anlasses. Und das war mehr als ein Anlass. Und ich möchte in dieser Hinsicht mehr auf mich achten.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Jedes Jahr verlassen weit über 20.000 Menschen die Kirche. Das heißt also, man muss sich auch was einfallen lassen, um die Leute wieder zu erreichen. Und das gelingt immer öfter übers Pilgern. Durch Rheinland-Pfalz führt seit kurzem, seit Mai, ein Teil des Lutherweges 1521. Das ist der Weg, den Martin Luther vor fast 500 Jahren, also 1521, von der Wartburg bei Eisenach zum Reichstag zu Worms gelaufen ist. Und damals musste Luther auf dem Reichstag öffentlich Rechenschaft über seine Glaubensüberzeugungen ablegen. Der Lutherweg ist ein Pilgerweg. Pastor Schlecht, Sie sind 7-mal durch die Wüste Sinai gepilgert. Was macht das Pilgern mit einem?
Dieses Gefühl, das man hat, wenn man ganz in der Natur ist, wenn man auf allen Komfort verzichtet, Klammer auf, hoffentlich auch auf Smartphone, Klammer zu, dann kommt man einfach mehr zu sich selber. Dann ist keine große Ablenkung von links und rechts. Ich habe das eben in den Touren, die ich gemacht habe, erlebt. Am Anfang, am ersten Tag reden alle noch von ihrer Arbeit, reden alle noch, was sie noch zu tun haben, und wenn sie wiederkommen, am zweiten Tag sind diese Inhalte weg und am dritten Tag reden alle darüber, was ich in meinem Leben immer noch mal machen wollte.
Wer oder was ist Gott für Sie?
Gott ist für mich die Lebenswirklichkeit, die uns alle trägt und die uns alle umgibt und die wir alle fühlen, ob du Kirchenmitglied bist oder nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir alle das Gefühl haben, dass wir nicht ganz allein sind auf dieser Welt. Da hat mir bisher auch kein Atheist oder Nihilist widersprochen, sondern es gibt etwas, woran ich glaube. Es gibt Grundwerte, die da sind, und die sind einfach da, und das fühle ich auch. Und Gott ist für mich der Garant. Gott ist für mich quasi das Gewicht, das Liebe, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit ausmacht.
Aber nun gibt es nicht überall Liebe, Gerechtigkeit und Freiheit. Es gibt viele Menschen, die an Gott zweifeln. Hatten Sie auch schon mal so einen Moment, wo Sie an Gott gezweifelt haben, wo Sie auf Gott geschimpft haben?
Ja, also mit Gott schimpfen heißt ja, der ist ja noch da. Das hätte ich ja keinen, mit dem ich schimpfen kann. Aber,
oder waren Sie schon mal wütend auf Ihren Gott?
Ja, auf Gott kann man schon mal wütend sein, und bin ich auch wütend gewesen. Die schlimmsten Erfahrungen, die man auch als Pastor machen kann, ist, wenn man ein Kind beerdigen muss. Mhm. Und ein Kind zu beerdigen ist, also man möchte nur weinen. Man weiß nicht, und man sagt, lieber Gott, es gibt so viel, aber das hätte doch jetzt echt nicht sein müssen. Aber es ist ein Zweifel von mir daran, dass ich das überhaupt nicht verstehe, was da jetzt läuft. Dass ich also mit meinem Gott glauben, und dann kann ich auch nicht beten, Dann ist tatsächlich im Moment Sendeschluss, dann ist offline. Aber ich weiß, ich kann wieder online machen, und er ist auf der anderen Seite noch online. Aber dann ist man wirklich so angefasst, ich bin so angefasst gewesen, dass ich gesagt habe, lieber Gott, das verstehe ich jetzt nun wirklich nicht, wirklich nicht. Und dann ist es gut, auch einfach mal den Mund zu halten und zu sagen, ich muss mich jetzt einfach da reinfügen und versuche wieder einen Weg zu finden. Mhm.
Nun erleben Sie in Ihrem Beruf als Pastor natürlich viele schöne Sachen, aber auch so etwas. Sie müssen Kinder beerdigen, Sie erleben auch Leid, Sie müssen sich von allen Menschen aus Ihrer Gemeinde die Sorgen anhören, und Sie nehmen auf und müssen geben und geben. Wie schaffen Sie denn das, sich abzugrenzen, damit Sie nicht irgendwann leer sind und auch genug Energie für sich und ihre Familie auch behalten, also dass sie nicht alles mit nach Hause nehmen, ins Wochenende, in den Schlaf?
Ich habe einen Hund, Sam, der Golden Retriever. Mit dem gehe ich jeden Morgen eine Stunde durch den Wald. Mein Golden Retriever ist nicht ein Ersatz für Gott, aber trotzdem, ich kann mir manches so von der Seele reden und denke, vielleicht geht ja mein großer Chef mit mir gerade auch Gassi. Mhm. So, also, und das hilft mir. Ich brauche Spaziergang, ich brauche ein bisschen Bewegung und vor allem kein Handy in der Nähe, dass ich einmal für mich sein kann. Das Zweite ist, und da bin ich sehr dankbar, ich habe einen Kollegen in meiner Gemeinde, ich bin nicht alleine Pastor dort, wir sind zwei volle Pastoren, und wenn wirklich die Hütte brennt, rufe ich ihn an und sage, du, das und das ist passiert, zum Beispiel wenn ein Suizid, ein Jugendlicher hat sich in Buxtehude das Leben genommen. Mhm. Und man begleitet die Eltern. Dann rufe ich ihn sofort an und sage, wir müssen uns einfach mal einen Moment unterhalten. Das Reden hilft, um das, was bei mir auf der Seele liegt, um es einem anderen zur Verfügung zu stellen. Wenn du es nicht sagst, bleibt es in deinem Herzen und bleibt es auf deiner Seele wie Blei. Mhm. Und in dem Moment, wo du das sagst, dann ist es frei. Dann kann man drüber reden. Mhm. Das sind meine beiden Hilfsmöglichkeiten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Für meine 8-jährige Tochter ist es heute ein ganz besonderer Tag. Da freut die sich schon ewig drauf. Seit Wochen fragt sie mich, wie viele Tage sind es noch bis zum 31. Oktober? Denn an diesem Tag zählt für sie und für ihre Klassenkameradinnen nur Halloween. Fast überall in Rheinland-Pfalz gibt es große Halloween-Partys. Herr Schlicht, wie fühlt sich das für Sie an, dass Halloween am Reformationstag so eine große Bedeutung bekommen hat?
Also zunächst nehme ich das einfach nur zur Kenntnis. Für mich ist 31. Oktober Reformationstag. Wenn man evangelisch ist, dann freut man sich, Martin Luther mit allem, was dazugehört. Und dann kam langsam, Sie kennen die Geschichte von den Iren, die nach Amerika gingen, diese Idee, man könnte sich doch All Hallows Eve, Halloween verkleiden und was machen. Diese grundsätzliche Idee finde ich ganz lustig, weil es nämlich auch etwas bedeutet, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern man kann darüber lachen und was Schönes machen. Was ich ganz blöd finde an Halloween, ist der gesellschaftlich anerkannte Vandalismus. Also es gibt manchmal in Kleinstädten und auch in Großstädten richtig Leute, die dann Eier einfach Menschen an die Scheiben schmeißen und das ist einfach nur Dreck, Dreck, Dreck. Hm. Aber wenn man bei mir klingelt, dann gibt's Süßes oder Saures.
Von Ihnen noch bestimmt Süßes, oder?
Aber immer was Süßes und zwar Lutherbonbons. Und wenn Sie die dann aufmachen abends und sagen, heute war doch noch eine Veranstaltung. Genau, Reformationstag.
Was sind Lutherbonbons?
Lutherbonbons, das ist eine Idee gewesen, die als wir in der hannoverschen Landeskirche Frau Käßmann noch als Bischöfin hatten, die versuchte einfach mit neuen Ideen auch alte Dinge neu zu transportieren. Und da kam die Idee, wir machen Lutherbonbons, die wir an Halloween verschenken. Ach, das ist einfach nur ein Zitronenbonbon mit einem Bild von Martin Luther eingewickelt. Lecker. Und damit bringt auch, die Leute zum Nachdenken.
Damit auch keiner vergisst, dass heute Reformationstag ist.
Yes, sir.
Welche Bedeutung hat denn der Reformationstag heute für Sie?
Der Reformationstag ist ein Tag, an dem man sich mal wieder bewusst wird, warum wir eigentlich Christen sind. Es geht gar nicht um Martin Luther, sondern es geht darum, was Luther nach vorne bringen wollte. Das ist dein Glaube, der Glaube an die Liebe Gottes, die jedem Menschen gilt. Ob er tolle Sachen oder schlechte Sachen gemacht hat, diese Liebe Gottes nimmt dich einfach in den Arm. Und das schenkt dir Freiheit, denn wenn du geliebt bist, kannst du Liebe weitergeben zu jedem anderen Menschen. Der muss nichts leisten und nichts tun. Man kann einfach von der Liebe leben. Mhm. Und in einer Welt wie heute die Botschaft der Liebe zu erinnern und die weiterzusagen, das ist für mich etwas, was ganz, ganz, ganz zentral mit dem Reformationstag verbunden ist.
Was fasziniert Sie so an Martin Luther?
Also für mich ist Martin Luther deshalb bedeutsam, weil er mutig gewesen ist. Er hat etwas geglaubt und hatte den Mut, seinen Glauben zu sagen. Und wenn dann ein Kaiser kommt und ein Papst kommt, das sind Autoritäten, die können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Und die sagen, nee, 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 das geht überhaupt nicht. Und er hat gesagt, doch, ich glaube das und ich bin mutig und ich setze auf den Glauben. Und ich ziehe das Ding jetzt durch, finde ich das toll. Das ist Martin Luther gewesen in seinen positivsten Seiten.
Sie sagten gerade in seinen positivsten Seiten. Er ist ja auch nicht ganz unumstritten. Es gibt eine Seite von ihm, da schaut man nicht ganz so gern hin. Er hat 1543, man kann schon fast sagen, eine Hetzschrift geschrieben von Juden und ihren Lügen, in der er den Fürsten Ratschläge erteilt hat, wie sie mit Juden umgehen sollen. Also die Fürsten sollen ihre Synagogen anzünden, die Häuser einreißen, die Juden in Lager verbannen. Und 400 Jahre später haben sich die Nazis dann genau darauf bezogen, als sie dann den Holocaust geplant haben. Wie gehen Sie denn in der evangelisch-lutherischen Kirche damit um?
Also Luther hat noch viel mehr gemacht. Also die Art und Weise, wie er sich zu den Bauern verhalten hat, die sich auf ihn berufen haben, wo er die Fürsten aufgerufen hat, also die Bauern allesamt zu erschlagen, wie er sich zum Hexen- und Zaubererwahn des Mittelalters verhalten hat, nämlich er hat daran geglaubt, es gibt Hexen, es gibt Zauberer, und wie er sich zu den Juden verhalten hat, das sind Dinge, die sind heute einfach nur abgelehnt. abgründig und es gibt nichts, aber auch gar nichts, das das irgendwie rechtfertigen kann. Gerade Luther, der eigentlich von seinem Geist her weiter hätte denken müssen, hat nachgeredet, was alle anderen gesagt haben. Rom, der Papst, hat alles verurteilt, was Luther gesagt hat. Alles. Der musste nur mal husten, dann haben die schon eine Schrift dagegen gemacht. Nur bei einer Sache hat Rom nie dagegen geredet, wenn Luther gegen die Juden wütete. Da sind sich alle unisono gleich gewesen. Gegen die Juden sind wir alle. Das war das Einzige. Und das macht die Sache insofern einleuchtend, dass er ein Zeitgeistkind gewesen ist und diesen Zeitgeist nachgeplärrt hat. Aber eigentlich hätte Luther von auch seinem Verständnis, was das Alte Testament und was das Judentum für uns Christen bedeutet, eine ganz andere Position haben wollen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Es wird immer gesagt, dass Martin Luther heute vor 500 Jahren die 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg genagelt hat und damit die Reformation und die Spaltung der Kirche losgetreten hat. Die Ablasspredigten von Johann Tetzel waren der Anlass dafür. Also der Deal, dass man sich bei der Kirche gegen Geld von den Sünden freikaufen kann. Aber dieser Thesenanschlag, der ist ja überhaupt gar nicht nachgewiesen.
Luther selbst hat über alles geredet, manchmal auch zu viel. Aber dass er die Thesen angeschlagen hat, hat er niemals gesagt. Erst nach seinem Tod ist das gesagt worden. Deshalb gehen wir davon aus, dass es den Thesenanschlag, den wir alle in der Schule gelernt haben, so nicht gegeben hat. Eins hat es aber gegeben, und das habe ich selber gesehen. Das ist der Brief, den er am 31. Oktober 17 an Albrecht zu Mainz und Brandenburg geschickt hat, seinem Bischof, in dem er sich über Tetzel beschwert, mit 95 Thesen, über die er diskutieren will. Und das wissen wir auch, das war damals Gepflogenheit, er hat das Ding ans schwarze Brett der Universität in Wittenberg geheftet. Womit Luther nicht rechnete, dass seine Studenten sofort erkannt haben, was das für ein Treibstoff ist, der da jetzt hochgeht. Und die haben das abgeschrieben, haben es drucken lassen und innerhalb von 3 Wochen, für die damalige Zeit ein Weltrekord, war das in ganz Europa an den Universitäten verbreitet.
In ganz Europa?
Innerhalb von 3 Wochen? Von Paris, Bologna bis Pisa, überall, Italien, Frankreich, an allen. Das ging nur über den Buchdruck, denn die 95 Thesen kriegen sie auf eine Seite Quad vorne und hinten bedruckt. Und das ging weg wie warme Semmeln. Die Leute haben einfach gemerkt, die studierten Menschen haben gemerkt, jetzt geht's los. Mhm. Hier passiert etwas.
Und was da passiert ist. Damit begann die Reformation, die Spaltung der Kirche. Und deshalb sitzen Sie heute hier als evangelischer Pastor. Sie haben auf Seite 4 in Ihrem Buch ein paar Dankesworte geschrieben, nicht nur an Ihre Familie, sondern Sie bedanken sich auch bei Margot Käßmann, der aktuellen Botschafterin der evangelischen Kirche in Deutschland, für das Reformationsjubiläum, das ja heute zu Ende geht. Was schätzen Sie denn so an Frau Käßmann?
An Frau Käßmann habe ich und schätze immer noch ihre Art, ihre offene Art. Wenn Frau Käßmann in einer Talkshow war, Klammer auf, man frage sich, welche berühmte Kirchenvertreter war in letzter Zeit mal in einer Talkshow, Klammer zu, war sie eine gefragte Frau, weil sie einfach ihre Meinung sagen konnte. Und zwar sehr deutlich, sehr klar, kein frommes Blabla, sondern wenn sie fromm war, hat sie gesagt, denk doch mal dran, was da im Jesus gesagt hat, in der Bergpredigt oder was anderes. Und sie hat es in eine Art und Weise von Sprache kleiden können, die keine Showsprache gewesen ist, sondern eine Sprache, die jeder verstehen konnte. Es hat wirklich Menschen gegeben, ganz einfache Menschen, die nach ihrem Rücktritt wirklich geweint haben und gesagt haben, jetzt ist die Frau weg, die so sprach, dass wir verstanden haben, was Glauben eigentlich bedeutet.
Wie sind Sie mit Ihrem Rücktritt umgegangen?
Also ich habe es gehört, ich war sehr betroffen. Ich war wirklich, das hört sich so bescheuert an, aber ich war wirklich sehr betroffen, weil ich gesagt habe, diese Stimme, die jetzt die evangelische Kirche mit ihr verliert, kriegen wir so schnell nicht wieder ersetzt. Und ich habe gedacht, nun gut, sie hat das gemacht, das ist sie, so ist sie eben. Aber damit hat sie auch die Fallhöhe hingelegt, wie Menschen mit Eklats umgehen sollten. Das war vor von Gutenberg. Das war vor Christian Wulff. Das war alles danach. Und diese Herren lavieren sich durch und durch und durch und durch. Und da ist eine Frau, die sagt, ich habe einen Fehler getan, das tut mir richtig leid und ich ziehe daraus die Konsequenz. Endlich mal eine
mit
Frau,
Rückgrat.
Eine Person, die wirklich weiß und das Herz in die Hand nimmt und sagt, ich zieh das durch. Mhm. Richtig ist es gewesen und schade ist es trotzdem gewesen. Aber gelernt hat der Rest der hohen männlichen Republik davon leider nichts.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wie schaffen Sie es, im Zeitalter von Smartphones und Computerspielen die jungen Leute für den Glauben zu begeistern?
Der Hauptpunkt ist eine einwöchige Freizeit, die wir machen. Begleitet, wir haben 100 Konfirmanden, begleitet von ganz vielen Teamern. Und es gibt nur eine Regel bei der Konfirmandenfreizeit, kein Handy. Also da schlucken die erstmal alle und denken, das kann ich ja nicht überleben. Und siehe da, wir machen so viel Programm, das geht. Wir spielen, wir machen Dinge und versuchen mit den Konfirmanden ja Fragen anzugehen, die man sonst nicht angeht. Und die machen wir mal ein bisschen anders. Also zum Beispiel, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Träume? Was sind meine großen Wünsche? Und welche Wünsche hast du? Und welche Wünsche werden dir eingeredet? Dann schauen wir uns zum Beispiel mal Heidi Klum an. Germany's Next Topmodel. Für mich Einführung in die Prostitution. Was lässt du dir bieten? Was lässt du dir sagen, nur um ein bisschen Erfolg zu haben?
Aber die jungen Leute lieben das ja, sich anzuschauen.
Ja, aber wenn wir das gemeinsam gucken und ich merke, merkt ihr, wie das Mädchen jetzt gedemütigt wird da? Ja. Dass sie sagen, ja, stimmt. Haben sie eigentlich auch recht, ne? Würdest du dir das gefallen lassen? Nee, würde ich nicht. Und außerdem, welche Frauenbilder sind da? Ich habe bei meinen 100 Konfirmanden ja 50 Konfirmandinnen und die sehen nicht alle aus wie Germany's Next Topmodel. Und wenn ich nun ein bisschen proper bin oder ein bisschen anders bin, habe ich dann überhaupt noch irgendwie einen Wert? Und dann sage ich natürlich, weil wir einfach daran glauben, dass jeder Mensch ein Bild Gottes ist. Ob du nun ein bisschen bist oder ganz schlank und rank, jeder ist ein geliebter Mensch. Und das ist einfach wichtig weiterzugeben. Und seltsamerweise hören die Konfirmanden diese Geschichten unglaublich gern. Dass sie wirklich ernst genommen werden, auch mit Fernsehsendungen wie Shopping Queen oder Tüll und Tränen, immer mal dahinter zu gucken. Und da tut sich die ganze Welt auf. Da tun sich Wertentscheidungen auf. Und wenn man als Pastor sich nicht zu schade ist, zu sagen, das will ich mir gerne mal mit euch angucken, wollen wir mal drüber reden. Sie glauben gar nicht, wie da die Post abgeht.
Was ist denn, ich meine, Sie reden ja auch über die Bibel, nicht nur über Germany's Next Topmodel mit den Konfirmandinnen. Was ist denn so Ihre Lieblingsgeschichte aus der Bibel für die Jugendlichen?
Also es gibt mehrere Lieblingsgeschichten. Das eine ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, der sozusagen seinen Vater brüskiert, alles durchbringt und am Ende nichts mehr hat und zum Vater zurückkommt und eigentlich nur Sklave sein will. Und der Vater sieht ihn und breitet die Arme aus und sagt, du bist mein Sohn. Klasse, das finde ich eine super Geschichte. Das andere ist das einzige Gebot, das wir als Christen haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott. Und wenn man das beherzigt, dann hat man eigentlich einen Kompass im Leben, mit dem man leben kann. Übrigens, es heißt nicht nur liebe deinen Nächsten, es heißt liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Das vergessen viele.
Wie dich selbst. Und wie man das machen kann, da ist es gut, wenn man das nicht alleine rausbekommt, sondern wenn man in einer Gemeinde ist oder mit anderen Leuten darüber reden kann.
Können Sie als Pastor eigentlich jemals Feierabend machen?
Also Feierabend in dem Sinne, dass ich sage, jetzt habe ich nichts mehr zu tun, jetzt gehe ich nicht ans Telefon, geht nur im Urlaub. Ganz ehrlich, geht nur im Urlaub. Da nehme ich auch kein Smartphone und kein Handy mit und ich gucke nicht in meine E-Mails.
Das können Sie, wirklich.
Habe ich meiner Frau versprochen. Tja, mach ich nicht. Aber es kann sein, wenn ich heute Abend zu Hause bin und es ist 23.30 Uhr und mein Telefon klingelt, dann ist das kein Witz, sondern dann ruft entweder jemand an, der ein großes Problem hat, oder ich bin auch Notfallseelsorger, es ruft die Polizei an und sagt, es hat einen schweren Unfall gegeben, wir müssen eine Todesnachricht übermitteln, kommen Sie bitte mit. Also im Urlaub ist es aus, da bin ich ganz für mich und das sind 40 Tage im Jahr, die kann ich dann auch genießen. Aber das andere habe ich auch gewollt. Für mich ist mein Beruf auch eine Berufung. Genauso wie ein Arzt auch nicht nur von 8 bis 16 Uhr Arzt ist, sondern du bist es entweder ganz, wenn du mit Menschen arbeitest, genauso wie Lehrer und Lehrerinnen, Krankenschwestern und alle, die für Menschen arbeiten. Entweder machst du es aus ganzem Herzen oder forget it. Lass es.
Die Familie muss natürlich auch mitziehen. Waren Ihre Kinder manchmal genervt davon, die Kinder eines Gemeindepfarrers zu sein?
Ja. Natürlich. Also auch heute Nachmittag gehen wir mal ins Schwimmbad, ne? So Papa und alles eingepackt, die Schwimmflügelchen für mich und alles dabei, nicht? Und auf einmal klingelt das Telefon. Ja, nee, sie müssen jetzt ganz dringend kommen. Es hat lange gedauert, bis ich erkannt habe, dass ich Termine mit meiner Familie in meinem Kalender eintrage wie richtige Termine. Dass ich sage, von 16 bis 18 Uhr wollen wir ins Kino gehen. Und wenn dann einer anruft, könnten Sie mal eben schnell vorbeikommen, dass ich dann sage, nee, da habe ich einen Termin.
Mhm, sehr gut.
Du musst dich dafür entscheiden und Du musst es eintragen und durchhalten.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Und es ist so, Herr Schlicht, unsere Gäste bei Leute bekommen am Schluss immer ein Geschenk. Es ist ein großes Gerät. Sie gucken es unglaublich an und wissen nicht, was es ist. Es ist ein Steamer. Wozu setzt man einen Steamer ein? Um Kleidung glatt zu bekommen. Denn ich weiß aus guter Quelle, Sie hassen es zu bügeln.
Richtig.
Und ich dachte mir, wenn Sie jetzt so zur Abschiedstour mit Glaubenspfeffer, mit Ihrem Kabarettprogramm unterwegs sind und Ihre Frau kann vielleicht Ihre Sachen nicht bügeln, weil Sie am anderen Ende von Deutschland sind, dann sollten Sie wie ein guter Kirchenmann aussehen mit glatter Kleidung auftreten und damit können Sie Ihre Hemden glatt dampfen, ohne bügeln zu müssen.
Dankeschön. Meine Frau wird sich auch freuen, obwohl sie freut sich noch über was anderes. Ich habe mit ihr nämlich etwas abgemacht. Eine Arbeitsteilung. Ich habe gesagt, wenn du bügelst, dann koche ich jeden Tag für dich.
Aber die Frau ist ja nicht dabei, wenn sie am anderen Ende von Deutschland auf der Kabarettbühne
stehen. Das ist richtig. Vielen Dank.
Sehr gerne. Aber was ist denn so schlimm am Bügeln?
Ich habe das als Student gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Fernsehsendungen ich dabei geguckt habe. Also mit Bügeln und Hemden bügeln und auch noch Männerhemden bügeln und Kragen machen und Eckenkragen bügeln. Ich habe da einfach kein Händchen zu. Ich gebe es wirklich zu.
Das wird jetzt mit dem Steamer ganz, ganz einfach.
Ich sag Dankeschön.
Aber dafür kann sich Ihre Familie glücklich schätzen. Sie bekochen Sie von vorn bis hinten. Das ist wirklich Ihre ganz, ganz große Leidenschaft neben Ihrem Beruf, das Kochen. Wie weit geht dann diese Leidenschaft?
Die Leidenschaft geht bis zum 7-Gänge-Menü.
Oh lala.
Also wenn, dann lege ich richtig los. Also von schönen Vorspeisen, die man machen kann, schöne Suppen, die man machen kann. Philly Wellington hat es am letzten Sonntag gegeben. Das macht man mit einer schönen Pilzfarce, die man auflegt auf dem Blätterteig, den ich mir vorher beim Bäcker besorgen lasse und. Lecker, 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 lecker. Nur bei einem habe ich kein Händchen. Das sind Süßspeisen. Bei Süßspeisen, da ist dann immer meine Frau dran. Das ist das Einzige, wo ich dann sage, das Bügeln muss erweitert werden. Weil wenn ich eine schöne Soße mache, ein schönes Schmorgericht, da kann man immer nochmal abschmecken und noch ein bisschen dazu. Aber bei Süßspeisen muss alles genau abgewogen werden. Ach, so genau habe ich es nicht mit dem Abwiegen. Und deshalb ist sie dann dran.
Aber wie machen Sie das mit dem Weihnachtsessen? Ich meine, Weihnachten sind Sie als Pastor ja von morgens bis abends quasi im Einsatz, vom Kindergottesdienst bis zur Mitternachtsmette. Was passiert dann mit dem Weihnachtsessen und wie feiern Sie überhaupt Heiligabend?
Ganz einfach. Gibt es eine einfache Möglichkeit? Schmorgericht oder Niedertemperaturverfahren? Das heißt, um 16 Uhr gehe ich in die Kirche und ich komme um 20 Uhr wieder. Bei 80 Grad ein Schmorgericht brubbelt das vor sich hin, kann überhaupt nichts passieren. Der liebe Gott passt auf, dass in meinem Gulasch nichts passiert und am Ende haben wir ein tolles Essen.
Und dann ist Bescherung danach dann
danach
bei Ihnen,
ist dann
bevor es dann zur Mitternachtsmette geht
bevor
für Sie.
Bevor es dann wieder weitergeht.
2018 wird ein besonderes Jahr für Sie, kein Kirchenkabarett mehr. Was kommt stattdessen?
Ich werde weiter im Buchsegment arbeiten. Das heißt, es gibt so viele Themen, über die ich gerne noch was schreiben möchte. Und der Verlag, für den ich schreibe, freut sich über jedes Buch, das ich in Angriff nehme. Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit, um Leute, die mich auch literarisch begleiten, weiter zu betreuen.
Matthias Schlicht, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei SWR1, Leute. Ich habe mich sehr gefreut.
Danke.